Sehr geehrte Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich werde aber anfangen mit einer Erklärung, weshalb es so schwer war, mich hierher zu bekommen. Ich bin ehrlich mit Ihnen. Eigentlich wollte ich nicht erneut Teil dieser unsäglichen, ewigen, endlosen, sich immer wieder um sich selbst, um die eigene Achse drehenden, wie ein Derwisch im Teufelskreis tanzenden Kopftuchdiskussion werden. Weil diese Diskussionen um das Kopftuch mir die Luft zum Atmen nehmen, weil sie mir den Raum nehmen, einfach nur Glaubende zu sein, statt Pressesprecherin des Glaubens. Aber ich bin heute trotzdem hier. Einerseits, weil die Veranstaltenden so nachdrücklich, aber auch herzlich angefragt haben. Andererseits, weil es trotz all dieser Diskussionen, die bisher hier zu liefen, immer noch etwas zu sagen gibt, etwas, das mir im Herzen liegt. Und auch schön, dass Sie heute hier sind. Ich weiß nicht, was Ihre Erwartung, Ihre Hoffnung heute ist, doch es lohnt sich zu reflektieren. Bloß weil heute hier unter anderem einige kopftuchtragende Frauen über das Kopftuch sprechen werden, steht Ihr Kopftuch, also Ihre Kleidung, Ihr Lebensstil nicht zur Diskussion. Denn es braucht keine Erlaubnis der anderen. Es ist nett und beachtenswert von diesen Frauen, dass sie vor und mit fremden Menschen über eine derart persönliche Entscheidung sprechen, aber niemand hat hier heute das Recht, ihnen oder überhaupt jemandem vorzuschreiben, wie sie sich zu kleiden haben. Sie können heute ein Kopftuch tragen und es morgen ablegen und heute keines tragen, aber morgen eines aufsetzen, nie eines tragen, immer eines tragen. Es ist eine zutiefst persönliche Entscheidung, die sich nicht verallgemeinern, nicht über einen Kamm scheren lässt. Wenn Sie heute etwas lernen, dann sollte es das sein. Dass dieses Thema zu komplex ist, um vom Kopftuch auf dem Kopf Schlüsse darüber zu treffen, was im Kopf ist. Um vom nicht vorhandenen Kopftuch auf dem Kopf Schlüsse darüber zu treffen, was im Kopf ist. Disclaimer, ja, es gibt sie, die Frauen, die dazu gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen. Und jede einzelne ist eine zu viel. Einige werden offen gezwungen, einige subtil, einige durch klare Worte, andere durch Metaphern, indem sie an die Frau direkt gerichtet werden oder an jene, die keines tragen, quasi als Vorführeffekt, indem sie Frauen ohne Kopftuch als Lollipops ohne Verpackung bezeichnen, bevölkert durch Fliegen oder als geschälte Tomaten, wie dies vor einigen Tagen in der Türkei geschah. Die Frauen, die zum Kopftuch, zum Glauben gezwungen werden, gibt es. Obwohl es islamisch gesehen keinen Zwang im Glauben geben dürfte, gibt es dennoch diese Missstände. Sie sind jedoch weder die Mehrheit, noch macht sich ihre Unterdrückung an einem Stück Tuch fest. Würden diejenigen, die das Kopftuch zu einem Symbol der Unterdrückung erkoren haben, diesen Frauen das Stück Tuch abnehmen, abreißen, dann würde sich nichts, aber auch gar nichts an den Strukturen ändern, die diese Frauen unterdrücken. Aber sie würden sich selbst vermutlich gut fühlen, weil das Kopftuch das Symbol nicht mehr sichtbar ist. So angenehm, so simpel, so oberflächlich und kurz gedacht. Und das geschieht bildungsübergreifend. Denn weder tragen alle unterdrückten Frauen Kopftuch, noch sind alle kopftuchtragenden Frauen unterdrückt. Meine Freundin Edibe, erfolgreiche Neurochirurgin an einer Berliner Klinik, Anfang 30, trägt ein Kopftuch, musste sich von ihrem Oberarzt ernsthaft die Frage gefallen lassen, ob sie denn nun diesen Sommer zwangsverheiratet wird. Und wenn Sie nun ein Kopftuch tragen aus freien Stücken, weil Sie es selber möchten, dann wird geurteilt und verurteilt. Muslimische Männer, die einem vorschreiben wollen, wie das Kopftuch denn nun zu gebunden sein dürfe und wie viel Haut zu sehen sein dürfe und wie man sich verhalten müsse. Besonders weh tut es aber, wenn es Frauen sind, die andere Frauen bevormunden. So wie die selbsternannten Befreierinnen, die einem bevormundend jegliche Intelligenz, Vernunftbegabung und überhaupt das Denken absprechen. Frauen, die vorgeben, für Frauen einzustehen, aber die Lebensrealität anderer Frauen für nichtig erklären. Das enttäuscht. Ich kann es nicht mehr mit ansehen, wie so manche Frau über andere Frauen forscht, um dann über sie zu herrschen, zu urteilen. Ich kann diese Machtkonstrukte auf den Rücken Schwächerer nicht mehr mit ansehen. Die Stimmen muslimischer Frauen waren in Deutschland in der medialen Öffentlichkeit bis vor wenigen Jahren nur, wenn überhaupt, sehr zaghaft zu hören. Stattdessen sprachen laut und unüberhörbar jahrzehntelang andere Frauen an ihrer Stelle über sie, machten sich zum Sprachrohr dieser Frauen, ohne ihre Interessen zu kennen oder zu vertreten. So war die muslimische Frau entweder ein Opfer oder, wenn sie dann mal für sich sprach, war mit Argwohn zu betrachten, ein potenzieller Handlanger der Männer. Und sie wurde erforscht. Sie sollte ihr Wissen häufig kostenlos preisgeben, ihre Kämpfe, Hürden und die Missstände innerhalb der Gemeinden präsentieren, ihre Gedankengänge sezieren, bewerten und letztlich beurteilen lassen. Und zu guter Letzt gibt es jene, die kopftuchtragende Frauen zur Zielscheibe von Hassangriffen machen, auf der Straße anspucken, anrempeln, schlagen und übelst beschimpfen. Keine Ausnahmefälle, sondern für viele Frauen Alltag. Muslimische Frauen mit Kopftuch müssen für eine Einladung zum Bewerbungsgespräch mehr als 4-mal so viele Bewerbungen verschicken wie Bewerberinnen mit identischer Qualifikation. Bei Bewerbungen auf Jobs mit höherer Qualifikation nimmt die Diskriminierung noch weiter zu. Bei einigen Beispielen waren es bis zu 7,6-mal so viele Bewerbungen. Für Positionen mit höherem beruflichen Status in Deutschland würden Frauen mit Kopftuch offenbar noch vergleichsweise selten in Betracht gezogen, urteilt die Studie. Als Putzfrauen sind kopftuchtragende Frauen, Musliminnen in dieser Gesellschaft willkommen. Sie werden zu einem Problem, wenn sie Lehrerinnen, Anwältinnen, Ärztinnen, Journalistinnen oder gar irgendwo in der Chefetage sitzen möchten. Diese hier sind nur einige Facetten der unheimlich verstörenden Obsession mit dem Kopftuch. In den muslimischen Gemeinschaften genauso wie in der Gesamtgesellschaft. Wir sollten deshalb zunächst einmal festhalten, es reicht. Es reicht mit der Symbolpolitik, die auf den Körper der Frau ausgetragen wird. Denn nur sie allein hat zu entscheiden, wie sie mit ihrem Körper umgeht, ob und wie sie ihn kleidet. Denn Frauen sind weder Lollipops noch Tomaten. Sie sind Menschen mit eigenen Meinungen und eigenen Ansichten. Und trotzdem reduzieren wir Frauen, Kopftuchtragende insbesondere, immer wieder, entmenschlichen sie, Kopftuchträgerin nennen wir sie. So als wäre ihre Kleidung die definierende Eigenschaft der gesamten Person. Durch diese Worte wird die Wahrnehmung der Person gelenkt. Der Facettenreichtum, die Menschlichkeit, reduziert auf eine einzige, simple, plumpe Erfahrungsebene. Wie Sie sehen, auch ich trage das Kopftuch, ja. Aber ich definiere meine Person, mein Ich, nicht über das Stück Tuch auf meinem Kopf. Es gehört zu mir, wie eben viele andere Dinge auch zu mir gehören. Aber auf kein anderes Attribut werde ich derart reduziert wie auf das Kopftuch. Den täglichen Kampf gegen die etablierten Assoziationen dazu, ungebildet, dumm, unterdrückt, irregeleitet, finde ich nicht nur ermüdend, sondern vor allem nervig. Ich will nicht jedem einzelnen Erdenbewohner beweisen, dass ich intelligent, unabhängig und emanzipiert bin, dass ich nicht der verlängerte Arm irgendwelcher Männer bin, sondern eine eigenständige Person mit einer eigenen Agency. Und ich muss das auch nicht. Sie werden vielleicht jetzt doch noch wissen wollen, weshalb ich das Kopftuch trage oder andere Frauen. In einem privaten Gespräch würde ich es Ihnen erklären, ich würde Ihnen in einem privaten Gespräch auch erklären, dass ich nicht mit Kopftuch dusche. Doch ich unterstelle Ihnen jetzt einmal, dass Sie sich mit einer Antwort nicht zufrieden geben würden, weil Sie eigentlich nicht wissen wollen, weshalb, sondern verstehen wollen, weshalb. In einem Interview für die ARD sprach ich mit der Poetin Anja Saleh genau darüber und sie sagte Folgendes. Man kann nicht alles verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, warum Leute bergsteigen. Ich muss es aber auch nicht unbedingt verstehen. Und ich glaube, genau darin liegt die Kunst. Menschen nicht zu drängen, ihnen Dinge so verständlich zu machen, dass man es für sich selber anwenden würde. Wenn jemand zu mir sagt, sie möchte verstehen, warum ich ein Kopftuch trage, dann denke ich mir, da ist so viel im Hintergrund. Du kannst nicht einfach verstehen, denn da ist ein Prozess, ein Leben dahinter. Da sind Emotionen dahinter, eine Überzeugung, die Vorliebe für ein bestimmtes Aussehen. Wie definiere ich Bescheidenheit? Wie definiere ich Freizügigkeit? Eine Definitionssache. Da ist einfach unglaublich viel dahinter. Wie willst du das verstehen und muss ich das immer verständlich machen? Zitat Ende. Im Versuch, anderen den eigenen Glauben zu erklären, ihn verständlich zu machen, verwenden wir eine säkulare Sprache, ein säkulares Verständnis dieser Welt. Wir handeln mit Wertekoordinaten, mit anderen Wertekoordinaten, um unsere zu erklären. Doch dabei geht es nicht nur um die Zufriedenstellung einzelner neugieriger Menschen in dieser Gesellschaft. Im Kern geht es um eine strukturelle Erwartungshaltung. Wir glauben, die Antworten auf die Fragen zu unserer Religion müssen zufriedenstellend sein für andere, damit uns unsere Rechte nicht beschnitten werden, damit wir hier existieren können, gleichberechtigt. Die Wissenschaftlerin und muslimische Theologin Dr. Katrin Klausing sagte im gleichen Interview hierzu, Zitat, diese Diskussion um das Kopftuch, um den Islam, führen wir in einem bestimmten Rahmen. Und dabei geht es nicht darum, den Islam, das Kopftuch etc. zu erklären, sondern je nachdem, wie zufriedenstellend unsere Erklärung ist, heißt es, dass bestimmte Gesetze nicht erlassen werden oder erlassen werden. Uns wird suggeriert, wenn wir endlich verstanden werden, dann würde sich das lösen. Aber ich halte das für eine falsche Annahme, weil diese Diskussionen größer und älter sind als wir. Zitat Ende. Diese ständigen Versuche, Nichtmuslimen oder Menschen, die mit dem Glauben nichts anfangen können, den eigenen Glaubensweg zu erklären, ist ein bisschen wie jemandem, dem die Liebe ein fremdes Konzept ist, zu erklären, weshalb sie mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner zusammen sind. Deshalb rationalisieren sie ihre Gefühle, suchen nach Wörtern, die nicht zu ihren Gefühlen passen, um sie dem Gegenüber verständlich zu machen. Und irgendwann hören sie sich den Satz sagen, weil er oder sie mir finanzielle Sicherheit bietet. Und so entfernen sich ihre Worte von ihrem Sein. Irgendwann sind sie dann gefangen zwischen den Erklärungen der Sprache und dem Sein. Deshalb ist das Radikalste, was eine muslimische kopftuchtragende Frau in dieser Gesellschaft tun kann, einfach sie selbst zu sein. Ihre Zeit nicht mit Erklärungen, Erläuterungen, dem Pressesprecherinnen-Dasein zu verbringen, sondern mit dem Leben ihres Lebens. Über die letzten Jahre saß ich oft auf Podiumsdiskussionen, hin und wieder in Talkshows und erläuterte, war eine Art muslimische Pressesprecherin. In den letzten 2 Jahren aber hinterfragte ich meine Rolle immer mehr. Ich hatte genug davon und ich fand, das brachte nichts. Doch, Kübra, das hat viel gebracht, wandte man ein. Menschen wissen nun, dass zumindest nicht alle kopftuchtragenden Frauen unmündig unterdrückt seien, wie man sonst gemeinhin annimmt. Doch diese Erkenntnis, entgegnete ich, erlangen Menschen nicht, weil ich ihnen diese Informationen genannt hätte, sondern weil ich über den Islam gesprochen hätte, sondern weil ich überhaupt gesprochen habe. Mein Sprechen an und für sich war der Moment, in dem Menschen dies realisierten. Ich hätte auch über die Fortpflanzung von Maikäfern oder die Wetterprognose für die nächsten Tage sprechen können. Es ist nachrangig gewesen, worüber ich sprach, sondern dass ich sprach. Denn Sprechen ist Handlung. Sprache ist mächtig. Sie verändert unsere Wahrnehmung. Eine ganz kurze Anekdote, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Und zwar gibt es in Hamburg ein Projekt, wo aus Afghanistan Kinder eingeflogen werden, die herzkrank sind. Und Kader Abla war eine Frau, die ich für ein Projekt interviewte und sie war Pflegemutter für ein solches Kind. Sie sieht aus, wie man ganz stereotyp eine türkeistämmige Frau bezeichnen würde. Sie trägt ein Kopftuch, spricht nicht so gut Deutsch und sieht vielleicht für das untrainierte Auge aus wie jemand, die keine eigene Agency hat. Aber für das geübte Auge sieht man sehr schnell, dass sie ein wacher Mensch ist, ein engagierter Mensch ist, denn ihre Augen sind wach und blitzen. Und mit ihr sprach ich über folgende Situation. Sie erzählte, wie sie im Krankenhaus war, im Patientenzimmer des Kindes, des Pflegesohnes, das sie über mehrere Wochen betreut. Und der Arzt kam in das Patientenzimmer und sah um und ging schnurstracks zu einer wildfremden Familie, um mit dieser Familie über ihren Pflegesohn zu sprechen. Und sie hat erzählt, wie sie in dem Moment wütend wurde und nicht wusste, was sie sagen soll. Und dann 3 Worte für sich zusammenfasste, rüberging zu ihm, sich vorbeugte und sagte, ich bin unsichtbar. Wenn wir nicht für uns selbst sprechen, dann existieren wir nur als Stereotype. Aber in dem Moment, als sie sprach, wurde sie sichtbar, wurde sie eine einzelne Person, ein Individuum. Um der Entmenschlichung unserer muslimischen, kopftuchtragenden Mitbürgerin entgegenzutreten, ist es wichtig, sie sprechen zu lassen, sie anzuhören und sie nicht nur über ihr Kopftuch, ihre Religion sprechen zu lassen, sondern als Mensch, in ihrer Vielschichtigkeit, auf den Ebenen, in denen wir Menschen zueinander finden. So erst lassen sich Missstände wie Sexismus, sexualisierte Gewalt, patriarchale Strukturen bekämpfen, gemeinsam. So erst lassen sich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus bekämpfen, gemeinsam. So erst lässt sich Extremismus jeglicher Art bekämpfen, gemeinsam. Ich plädiere hier heute nicht dafür, die Augen vor den Problemen in den muslimischen Gemeinschaften zu schließen, so zu tun, als sei alles problemlos und rosarot, sondern dafür einzusehen, dass die einseitige Wahrnehmung dieser Bevölkerungsgruppe dazu führt, dass diese entmenschlicht werden, sodass man keine Empathie mehr für sie empfinden kann. Denn Entmenschlichung und Empathielosigkeit bieten die Grundlage für Hass und Hetze in unserer Gesellschaft. Ich plädiere heute hier für das Ende der Obsession mit dem Frauenkörper. Ich plädiere heute hier für das Ende des Anspruchs, nur das tolerieren zu können, was man auch selbst tun würde. Ich plädiere heute hier für wahre Toleranz, wahre Vielfalt, ein wahres Miteinander. Ich plädiere heute hier gemeinsam, die vielen Probleme unserer Gesellschaft anzupacken, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und gemeinsam nachhaltig zu bekämpfen. Dankeschön.